Mandelzweig in unserem christlichen missionarischen Café mal wieder so eine Glaubenstankstelle. Ein Tag, wo wir so 4 bis 6 Stunden nehmen, um gemeinsam aus dem Wort Gottes zu hören, zu studieren, weil wir oft empfunden haben, in einem Gottesdienst, da kann man Dinge immer nur ankratzen. Und das ist tatsächlich immer so, nachdem man dann so wir haben Mittagspause zusammen, aber wenn man dann so 3, 4 Stunden Wort Gottes gehört hat und gemeinsam gelesen hat, mir geht's immer so, am Ende bin ich hungriger als am Anfang. Das ist absolut erstaunlich. Das ist ähnlich wie bei so einer Konferenz, die man vielleicht erlebt. Du fängst an und du kommst erst richtig auf den Geschmack. Jetzt habe ich natürlich das Problem, gestern so die Lehreinheit, die ich dann machte, die hat dann 1,5 Stunden gedauert, die letzte. Und heute Morgen darf ich in ungefähr einer halben Stunde, 30 Minuten darf ich jetzt noch predigen. Und das war so, wir hatten auch dieses Thema Segen und Fluch. Und heute möchte ich euch ein bisschen daran Anteil geben und hoffe, dass ihr auch auf den Geschmack kommt, dass ihr so richtig Freude entwickelt bei dem Nachdenken über Gottes Segen. Das ist ja, kann man ja so lapidar sagen, ich wünsche dir Gottes Segen. Oder unterschreiben bei der E-Mail, Gottes Segen, dein Christian, mache ich auch oft. Und ich habe oft über dieses Wort Segen nachgedacht und mich gefragt, wie funktioniert das? Wie funktioniert das, Gottes Segen? Ist das einfach so, dass ich zu jemandem sage, Gott segne dich und was dann? Oder ist das einfach so, ich muss einfach in irgendeine Kirche gehen, muss am Sonntag dann am Ende des Gottesdienstes mich hinstellen und wenn dann der Priester, Pfarrer oder Pastor sagt, der Herr segne dich und behüte dich, er lasse sein Angesicht leuchten, wenn er das einmal über mir ausspricht, was dann? Dann funktioniert mein Leben, keine Probleme mehr? Oder ich muss einfach irgendjemanden haben, der einmal im Jahr zum Geburtstag für mich singt, viel Glück und viel Segen. Und da habe ich mich so gefragt, ja, also in Deutschland gibt's ja wahrscheinlich Millionen von Menschen, die dieses Lied öfter mal gehört haben zu ihrem Geburtstag, aber ganz, ganz viele, die doch sich fragen, ja, lebe ich unter dem Segen Gottes? Was heißt das, unter dem Segen Gottes zu leben? Ich glaube, Gottes Segen, um mal vorweg eine Antwort zu bringen, mit der du vielleicht was anfangen kannst, ist Gottes ausgegossene und wirksame Güte und Liebe über deinem Leben. Gottes Segen heißt, dass er seine Güte und Freundlichkeit und Liebe über dir ausgießt und dass die dann nicht einfach abperlt, sondern dass die dann wirksam wird, dass die dich transformiert, dass du anfängst zu strahlen, dass, sage ich mal, dort, wo du läufst, ist ein Regenschirm, der Schutz des Höchsten. Rechts und links von dir stürmt es regnet, aber du wirst nicht nass. Ich hatte ja bei meiner letzten Predigt von Mel Tari, wisst ihr noch, habe ich Geschichten vorgelesen. Eine hatte ich, glaube ich, weggelassen, dass sie öfter in so Monsunzeiten erlebt haben, dass der Herr sie als Team ausgesandt hat. Da sind 5 Missionare unter dem Segen Gottes gegangen, mitten durch den Monsun. Und 3 Meter vorhin, 3 Meter hinter, 3 rechts, 3 links, war komplette Trockenheit. Und die sind so gelaufen. Und die kamen in einem Dorf an, komplett trocken. Und die Leute haben sich schon allein dadurch bekehrt, dass sie angeschaut haben und gesagt haben, wie habt ihr das gemacht? Wie seid ihr trocken hierher gekommen? Ohne Regenschirm. Ist möglich. Der Segen des Herrn macht reich und eigenes Abmühen fügt neben dem nichts hinzu. Der Segen des Herrn macht reich, steht in Sprüche 10. Wenn Gott jemanden gesegnet hat, dann kann dir niemand fluchen. Das ist auch eine ganz wichtige Aussage. Was Gott gesegnet hat, kann nicht verflucht werden. Da kannst du alle Voodoo-Priester der Welt zusammennehmen, alle Schwarzmagier. Das hatte einmal ein König, der Balak, ausprobiert. Es steht in 4. Mose Kapitel 23, wer Bibel nachlesen möchte. Und er sagt, ich nehme den besten Schwarzmagier des gesamten Orients, ich besorge mir Bileam und der wird dieses Volk verfluchen. Und Bileam muss bekennen, wie könnte ich verfluchen, was der Allmächtige gesegnet hat. So ist so wichtig, dass du weißt, dass du weißt, dass du weißt, Gott hat mich gesegnet. Ich lebe unter dem Segen Gottes. Tust du das wirklich? Es ist so wichtig, dass du es weißt. Weil wenn es so ist, dann brauchst du dich nie wieder fürchten, dass irgendein Fluch auf dich kommt. Ein unverdienter Fluch, der trifft auch nicht ein. Gott ist ausgegossen an wirksamer Güte und Liebe über deinem Leben. Wenn du nicht von der Güte Gottes beeindruckt bist, wirst du es von der Gemeinheit deiner Probleme sein. Das ist ein Satz, der mich viele Jahre begleitet hat, hat ein guter Bekannter, der Hartwig Henkel, irgendwann mal in einem Grundlagenseminar vor fast 18 Jahren rausgelassen. Und ich habe mir den aufgeschrieben und an mein Zimmer gehängt. Diese Güte Gottes, die über dir ausgegossen ist. Wenn du nicht persönlich davon beeindruckt bist, wirklich ist einen Eindruck auf deine Seele machst, ich glaube, dann fehlt dir das Entscheidende und dann läufst du rum als Königskind und doch als Bettler. Und heute wünsche ich mir, dass sich in unserer Identität was verändert und wir wissen, wow, wow, Gott will mich segnen. Er will mich nicht nur segnen, er hat mich sogar gesegnet. Das Bild, da fehlt was ganz knapp, schade bei dem Beamer. Ich muss ihn einmal runterdrücken. Da oben, nee, sieht man nicht. Da oben fliegt eine Mohnblüte. Die fliegt da. Und diese junge Dame, manch einer kennt sie, versucht, diese Mohnblüte zu fangen. Und ich habe gedacht, das ist so ein Bild für mich. Ganz, ganz viele Christen, die versuchen, etwas von dem Segen Gottes zu erhaschen. Das ist so ungefähr ihr Lebensgefühl. Herr, wenn du mir doch ein bisschen was abgeben könntest von all der Güte und Gnade und Kraft, die, weiß ich nicht, Jesus hatte oder die der Paul immer so hat. Und ich dachte, das ist ungefähr so klug zu versuchen, darauf zu warten, dass eine Mohnblüte vom Himmel fällt. Wenn du in diesem Feld stehst, da ist es eigentlich ganz einfach. Du bist umringt mit Segen. Ich würde gern, dass du dir heute vorstellst, Jesus hat dich reinversetzt in das Reich der Gnade. Amen. Er hat dich versetzt, Gott Vater hat dich versetzt aus dem Reich der Finsternis in das Reich des Sohnes seiner Liebe. Das heißt, du stehst in einem Königreich und bist umringt mit Segen. Und die Frage ist eigentlich, nimmst du es dir? Siehst du es? Machst du die Augen auf und lässt du dich beschenken? Zu dem älteren Sohn sagt der Vater einen sehr denkwürdigen Satz. Der sagt, alles was meines ist dein. Der ältere Sohn, der war verbittert und verärgert darüber, dass hier eine Party geschmissen wurde, dass hier verprasst wurde, ein Kalb wurde geschlachtet und alle wollten sich freuen und fröhlich sein, weil dieser Loser ist nach Hause gekommen. In den Kopf des älteren Sohnes ging diese Güte und Gnade des Vaters einfach nicht rein. Und der Vater sagt, mein Kind, du bist alle Zeit bei mir und alles, was meines ist, dein. Ich denke, das ist das Wort Gottes an uns, an jeden von uns. Alles, was meines ist, dein. Da gibt es viele Bibelstellen für. David, der hatte das begriffen Oh, das sieht man jetzt nicht besonders gut. Ich versuche das trotzdem mal vorzulesen. Sagt Gott, mein Gott bist du, nach dir suche ich. Es dürstet nach dir, meine Seele. Ganz ähnlich wie der Psalm, den Nigel heute Morgen schon gelesen hat, Psalm 27. Nach dir suche ich. Es dürstet nach dir, meine Seele. Nach dir schmachtet mein Fleisch in einem dürren und erschöpften Land ohne Wasser. Das ist ungefähr so, wie wenn David sagt, Gott, an deinem Segen ist alles gelegen. An Gottes Segen. Gott, dich brauche ich. Erstaunlich, in einer Wüste, wo man eigentlich sagt, Wasser brauche ich, ich brauche was zu essen, sagt David, nein, Gott, nach dir suche ich. So schaue ich im Heiligtum nach dir, Macht und deine Herrlichkeit zu sehen, denn deine Gnade ist besser als Leben. Meine Lippen werden dich rühmen, so werde ich dich preisen während meines Lebens, meine Hände in deinem Namen aufheben, wie von Mark und Fett wird meine Seele gesättigt. Der David wusste, deine Gnade, deine Güte, die ist besser als Leben. Davon möchte ich was haben. Okay. Wie empfange ich den Segen Gottes? Vier Antworten zum Mitschreiben, die ich gefunden habe. Erstens, ich muss vertrauen, dass das, was die Bibel über mich als Kind Gottes aussagt, wahr ist und für mich persönlich gilt. Ich muss vertrauen. Ich muss Vertrauen entwickeln zum Wort Gottes, und zwar mehr Vertrauen auf das Wort als auf meine Gefühle, meine Erfahrung und das, was andere Menschen zu mir sagen. Dann kannst du Segen empfangen. Ich gehe darauf gleich noch mehr ein. Aber wenn du nicht vertraust, kannst du es nicht empfangen. So einfach, weil Gott will dir was schenken und er sagt, du musst es auspacken. Und wenn du nicht vertraust, dann nimmst du es nicht. Versteht ihr? Das Zweite, was die Bibel hergibt, ich muss gute Worte des Segens aussprechen über mich selbst und über andere, über Israel und auch über meine Feinde. Es ist tatsächlich so, dass in der Bibel ganz klar ist, wenn du dich nicht entscheidest, dass du mit deinem Mund ein Mitarbeiter mit Gott wirst und dass du anfängst, dasselbe zu sagen, was Gott sagt, dann wirst du nicht erleben, dass der Segen Gottes sich in deinem Leben entfaltet. Bin ich sicher, absolut sicher. Will mir jemand widersprechen? Also nicht, dass ich jetzt kämpfen will, aber ich bin mir wirklich sicher. Wenn du nicht anfängst, selber etwas zu bekennen, nebenbei, Lobpreis ist ja ein Teil davon, dass wir das in Liedern machen. Aber wenn du nur sonntagsmorgens Lieder machst, und davon gibt's viele, die sonntagsmorgens singen, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wenn das nur die 2 Stunden sind und die restlichen, wer kann schnell die Stundenzahl einer Woche, ich weiß nicht, die restlichen 300 oder, naja, also nur 2 Stunden von einer Woche, die du mit deinem Mund aussprichst, dass Gott gut ist und auch gut zu dir ist. Wenn das nur 2 Stunden sind und die restlichen 7 Tage läufst du rum und sagst, alles ist so anstrengend. Herr, ich kriege hier nichts auf die Reihe. Ich verstehe mein Leben überhaupt nicht. Und alles ist irgendwie gegen mich. Hier funktioniert nichts. Ich bringe es sowieso zu nichts. Wenn du den Rest deiner Woche so rumläufst, dann erlebst du tatsächlich nicht, was Gott dir versprochen hat. Das ist ein biblisches Prinzip, weil deine Worte Kraft haben. Die Bibel sagt, Tod und Leben sind in der Gewalt deiner Zunge. Gott hat dich ihm ähnlich gemacht, als ein Ebenbild. Und weil Gott so arbeitet, ist es wirklich wichtig. Wir in Deutschland haben so sehr vergessen, was Worte bedeuten. Ich will euch nur mal erinnern, dass, ich weiß nicht, vielleicht vor 50 Jahren hatte dieses noch eine Bedeutung, wenn ich jemanden die Hand gereicht habe und gesagt habe, ich gebe dir mein Wort. Wisst ihr, heute bedeutet das gar nichts mehr. Null. Ey Leute, ich habe letztens über eBay Kleinanzeigen, habe ich ein Handy für meine Frau kaufen wollen. Natürlich wusste ich, das steht ja bei eBay Kleinanzeigen, nicht eBay, im Internet, dass man eigentlich Geld nicht vorher überweisen darf. Und nun sagt eine Frau, ja, ich habe mein fast neues Handy, verkaufe ich für nur 70 Euro, sonst kostet es überall 100. Und da sage ich, na, können Sie nicht ein PayPal-Konto anlegen? Ich will ja nicht wegen dem Handy bis nach Leipzig fahren. Legen Sie doch ein PayPal-Konto an, dann haben wir Sicherheiten, weil mit PayPal hat man eine Sicherheit. Sagt sie, nee, das ist mir zu anstrengend, ist mir zu nervig, weil danach verkaufe ich nichts mehr. Da dachte ich, naja, Mist. Aber gut, 70 Euro und ist ein günstiges Angebot. Die Frau klang ja eigentlich einigermaßen vertrauenswürdig. Dann sagt sie nochmal, na, wenn Sie mir Ihre Adresse geben, dann können Sie doch auf mein Konto überweisen, dann schicke ich das gleich los. Habe ich dreimal mit ihr hin und her gemailt. Da habe ich meine 70 Euro abgeschickt und tatsächlich, ich habe nie wieder was von dieser Frau gehört. Kein Wort, nichts, keine Reaktion. Und ich saß da und dachte, es gibt's doch gar nicht. Das war schon meine zweite Erfahrung. Bei einer anderen Erfahrung, da hat das mit dem Kauf besser geklappt, wo ich ein gebrauchtes Handy gekauft habe. Bei einer großen Familie braucht man irgendwann viele Handys heutzutage, weißt du? Aber dann sagt er, ja, schicke ich dir nagelneu mit Garantie und Rechnung dabei. Und dann kriege ich das Handy, aber die Rechnung war nie dabei. Und dann schreibe ich dem fünf oder zehn Mal hin und her. Und irgendwann sagt er, Rechnung habe ich losgeschickt. Ich sage, keine Rechnung da. Und irgendwann nie wieder was von ihm gehört, keine Rechnung. Total nervig. Man kann sich auf Worte überhaupt nicht mehr verlassen. Und mittlerweile gilt in Deutschland, Worte sind Schall und Rauch, oder? Schall und Rauch. Das war überhaupt nicht immer so. Sondern Segen wird durch Worte vermittelt. Und ich will euch ganz kurz daran teilhaben lassen, dieses dritte, ich muss hungrig sein nach dem Segen Gottes, mehr als nach irdischen Dingen, wie Jakob oder Jabez. Wer die Geschichte von Jakob kennt, da will ich euch kurz deutlich machen, wo ich gelernt habe, dass Segen durch Worte vermittelt wird. Und zwar durch Worte, die Autorität haben. Worte, die Kraft haben. Da gibt's die Geschichte, dass der Jakob, der so hungrig war nach dem Segen Gottes, eines Tages zu Esau sagt, diese Linsensuppe, die kriegst du nur, wenn du mir dein Erstgeburtsrecht verkaufst. Den Segen des Erstgeborenen. Der war frech, aber Esau war dumm. So dumm, dass Gott sagt, Jakob habe ich geliebt und Esau habe ich gehasst. So wir denken manchmal, Jakob ist ja ein Betrüger, also Gott, der ist doch gerecht. Der müsste doch den Jakob hassen und den armen Esau in Schutz nehmen, oder? Habt ihr das auch schon mal gedacht, der arme Esau? Nein. Gott sagt, da war dieser Tag, an dem Esau bereit war, für eine Linsensuppe Worte auszusprechen. Und zwar, ich gebe dir mein Wort, Jakob, du kriegst mein Erstgeburtsrecht. Und Esau dachte, Worte sind Schall und Rauch. Und Gott denkt, deine Worte haben Bedeutung. Das ist bei uns nämlich auch so. Wir denken immer wieder, habe ich doch nur gesagt, deine Worte haben Kraft. Sprüche 18, Tod und Leben sind in der Gewalt deiner Zunge. Und wer sie liebt, wird ihre Frucht essen. Okay, Jakob gibt ihm die Linsensuppe und sagt, der Deal ist gemacht, das Erstgeburtsrecht gehört mir. Und jetzt kommt der Tag, wo Isaak weiß, ich werde bald sterben, ich will meinen erstgeborenen Sohn segnen. Und er ruft Esau und sagt, mach mir ein leckeres Essen und dann will ich dich segnen. Hast du die Geschichte schon mal gelesen? Dann erzähle ich dir ganz kurz. Hammergeschichte, weil ich habe mich gefragt, wie ist das möglich? Der Esau geht los, Jakob ist schneller, Jakob sagt, dieses Erstgeburtsrecht, und zu Recht, gehört eigentlich mir. Hat Esau mir versprochen, Esau will sich nicht dran halten, ist aber ungerecht. Er macht mit seiner Mutter dieses Ding, sie holen schnell ein Wildbret, er verkleidet sich, geht zu Isaak rein. Isaak wundert sich noch einen Moment, denkt, der riecht zwar wie Esau, hier die Haare, aber irgendwie die Stimme klingt ganz anders. Und dann sagt er, na gut, schüttelt die Verwirrung ab und sagt, okay, ich segne dich. Und dann segnet er Jakob. Und er segnet ihn und sagt, dein Feld soll gesegnet sein. Du wirst über deine Feinde herrschen. Du wirst immer nur Gutes erfahren und auch dein Bruder muss dir dienen. Und er spricht diese Dinge aus. Und dann geht Jakob gesegnet raus und dann kurz danach kommt Esau rein. Und dann sagt Esau, hallo Papa, hier bin ich, jetzt kannst du mich segnen. Und der Papa sagt, wer bist du? Ich bin Esau. Er sagt, ja, wer war dann der andere? Und dann wird ihm der Betrug klar und dann sagt Esau, Papa, hast du denn keinen Segen mehr für mich? Bitte segne auch mich, bitte segne mich. Und dann passiert was absolut Erstaunliches. Wenn ich das mit unserer charismatischen Vorstellung von Segnungsgottesdienst vergleiche, da habe ich immer gesagt, was stimmt denn hier nicht? Dann passiert Folgendes. Isaak sagt, nein, leider kann ich dich nicht mehr segnen. Ich habe keinen Segen mehr für dich. Denn die Worte, die ich über jenen ausgesprochen habe, die gelten. Die kann ich nicht mehr zurücknehmen. Und ich dachte, wie anders zu unserer heutigen Welt. Ich, wenn ich Isaak gewesen wäre, hätte gesagt, na klar, schwamm drüber, kein Problem, da habe ich mich geirrt, pass auf. Also Esau, du bist ja der Richtige, komm, ich segne dich. Und ich habe immer wieder gegrübelt, wie kann es sein, dass Isaak wusste, nein, geht nicht. Und ich bin zu folgendem Ergebnis gekommen. Ich glaube, dass echter Segen transportiert wird, wenn man etwas im Namen und mit der Autorität Gottes ausspricht. Weil Gottes Wort hat Kraft und seine Worte vergehen niemals. Natürlich hätte Bileam sich hinstellen können und hätte sagen können, ich verfluche dieses Volk, Israel, es ist verflucht, wumms. Aber damals wussten die Leute noch, die hatten noch einen Bezug in ihrem Herzen, der wusste, das klappt nicht. Der wusste, die geistliche Dimension funktioniert nicht. Und auch Isaak, glaube ich, der legte seine Hände auf den Jakob. Und als der anfing zu sprechen, so stelle ich mir das vor, da spürte er, dass der Gott Abrahams und Isaaks plötzlich anwesend war in diesem Raum und dass der ganze Himmel, während er betete über Jakob, obwohl er dachte, es ist Esau, der ganze Himmel sagte, ja, Amen, das wird geschehen. Versteht ihr? Der merkte, da war Kraft, da war Power in den Worten. So stelle ich mir es vor, weil er spürte, der ganze Himmel sagte, ja, Amen, dieser wird gesegnet. Und als dann Esau kam, wusste er, das, was da gerade eben passiert ist, das kann ich nicht wieder rückgängig machen. Unmöglich, weil der ganze Himmel war dabei. Der Jakob war hungrig und er hat den Segen bekommen. Worte des Segens. Ich gehe hier noch einmal durch. Wie viele Minuten habe ich noch? Noch drei? Habe ich noch drei? Fünf. Ich muss euch nochmal hungrig machen. Weil wenn ich euch jetzt zupredige und du hast den ersten Schritt nicht gemacht, du sagst, ja Segen, was redet der da? Ich bin doch gesegnet irgendwie. Hör mal, was Gott unter Segen versteht und dann frag dich, ist das gut, möchte ich das haben? 5. Mose 28, alle diese Segnungen werden über dich kommen und werden dich erreichen, wenn du der Stimme des Herrn, deines Gottes, gehorchst. Gesegnet wirst du sein in der Stadt und gesegnet wirst du sein auf dem Feld. Gesegnet wird sein die Frucht deines Leibes und die Frucht deines Ackerlandes und die Frucht deines Viehs, der Wurf deiner Rinder und der Zuwachs deiner Schafe. Gesegnet wird sein dein Korb und dein Backtrog. Gesegnet wirst du sein bei deinem Eingang und bei deinem Ausgang. Der Herr wird deine Feinde, die sich gegen dich erheben, geschlagen vor dir dahingeben. Auf einem Weg werden sie gegen dich ausziehen und auf sieben Wegen werden sie vor dir fliehen. Der Herr wird dir den Segen entbieten in deine Speicher und zu allem Geschäft deiner Hand. Alles, was du tust, wird dir gelingen. Und er wird dich segnen in dem Land, das der Herr, dein Gott, dir gibt. Der Herr wird dich zu einem heiligen Volk für sich erheben, wie er dir geschworen hat, wenn du die Gebote des Herrn, deines Gottes, hältst und auf seinen Wegen gehst. Und alle Völker der Erde werden sehen, dass der Name des Herrn über dir ausgerufen ist und sie werden sich vor dir fürchten. Und der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem. Ist das gut? Oh. Der Herr wird dir Überfluss geben an Gutem, an der Frucht deines Leibes, an der Frucht deines Viehs, an der Frucht deines Ackerlandes, zur Wohlfahrt in dem Land, das dir zu geben der Herr deinen Vätern geschworen hat. Der Herr wird dir seinen guten Schatz, den Himmel, auftun, ein offener Himmel, um deinem Land Regen zu geben zu seiner Zeit und um alles Tun deiner Hand zu segnen. Und du wirst vielen Nationen ausleihen, du selbst wirst dir nichts leihen. Das ist ein ziemlich guter finanzieller Zustand in der heutigen Zeit. Und der Herr wird dich zum Haupt machen und nicht zum Schwanz. Und du wirst nur immer aufwärts steigen. Ist das gut? Lass uns noch so klar sein, dass das doch was Positives ist. Und nicht hinuntersinken. So wirst du gesegnet sein, wenn du anfängst, auf die Stimme Gottes zu hören. Vertrauen. Ich möchte hier einige religiöse Vorstellungen heute verabschieden und biblische Wahrheiten installieren. Der Segen Gottes funktioniert nicht auf magische Weise ohne dein Zutun. Unmöglich. Du wirst nicht dadurch gesegnet, dass jemand anders einfach seine Hände ausstreckt und was über dir ausspricht. Ist nicht so. Es ist zwar gut, was Gutes auszusprechen, aber wenn du nicht mitmachst, das hat auch beim Volk Israel nicht funktioniert. Als die nicht mehr mitgemacht haben und nicht mehr gehört haben, war auch der Segen Gottes nicht mehr auf ihn. Wichtig ist, wie reagierst du mit deinem Herzen? Wenn Gott jetzt sagt, er ist der Gott, der dich segnen will. Ich gehe mal hier weiter. Und Gott sagt, dass er dich in Christus, schaut euch diese Bibelstelle nochmal an, gepriesen sei der Herr, Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er hat uns gesegnet mit jeder geistigen Segnung in der Himmelswelt. Wenn Gott jetzt sagt, du bist gesegnet mit jeder geistigen Segnung, wenn du Jesus angenommen hast. Amen. Du bist gesegnet, nicht mehr verflucht. Du bist begnadigt. Wenn Gott das über dir ausspricht, dann ist es nur möglich, das zu erleben, wenn du anfängst zu vertrauen. Und das ist ein Geschenk. Gott sagt, das ist die Wahrheit. Geliebter, ich wünsche, dass es dir in allem wohl geht und du gesund bist. Das ist ein Wort Gottes. Das ist der Gott, der dich segnen will. Du darfst ihm vertrauen. Er meint es wirklich gut mit dir. Und damit du das weißt, hat er Jesus am Kreuz sterben lassen. Das ist Gottes Beweis. Es gibt keinen anderen und keinen besseren. Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes. Das ist so wichtig, diese Bibelstelle zu kennen, weil du hast, viele von uns haben Dinge getan, die Fluch verdient haben. Nur ein Beispiel. Wer seinen eigenen Eltern flucht, ist es todeswürdig. Wer Schlechtes über seine Eltern ausspricht oder denkt, ist es todeswürdig in den Augen des allmächtigen Gottes. Hey, wenn Jesus nicht für dich gestorben wäre, ja, dann gibt es viele Dinge im Gesetz, die Fluch mit sich bringen. Aber Christus hat uns losgekauft von dem Fluch des Gesetzes, indem er ein Fluch geworden ist. Und jetzt kommt's hier. Guck mal die zweite Zeile, damit der Segen Abrahams in Christus Jesus, der Segen Abrahams, das ist der Segen, den Gott Abraham gesagt hat, ich will dich segnen, dich mehren, wer dich segnet, wird gesegnet, wer dir flucht, wird verflucht werden. Das sollten mal viele Christen etwas mehr verstehen. Ich kriege immer einen Rappel, wenn die Leute mir erzählen, du, ich bin irgendwie verflucht, weil Leute haben seelische Gebete gegen mich gebetet. Ja, ich lebe unterm Fluch, kannst du für mich beten? Jemand hat was Negatives über mich ausgesprochen. Die biblische Dimension ist, wenn über dich, einen Gesegneten, jemand was Schlechtes ausspricht, dann ist das ein Bumerang, den er gegen sich selbst schmeißt. Der kriegt ein Problem. Wer dich segnet, wird gesegnet werden. Wer dir flucht, wird verflucht. Das ist der biblische Weg. Weil dich hat Jesus freigekauft vom Fluch und hat dich gesegnet und in das Reich des Segens versetzt. Wenn jetzt jemand kommt und sagt, alle Dämonen der Hölle, auf sie, macht sie fertig, dann kriegt diese Person ein Problem, aber nicht du. Amen. Bileam musste bekennen, es gibt keine Zauberei gegen Israel, keine Wahrsagerei, es ist unmöglich. Du kannst die besten Leute aus Nigeria oder sonst wo holen, was weiß ich, vielleicht glaubst du daran gar nicht, dann musst du da mal hinfahren. Also in Brasilien ist das normal, dass Voodoo funktioniert, die wissen das, aber Jesus ist stärker. Der Segen, mit dem Gott Abraham segnete, ist jetzt auch zu den Nationen und bis nach Berlin gekommen. Amen. Wir sind auch nur eine Nation. Und zu uns ist dieser Segen gekommen, damit wir die Verheißung des Geistes durch Glauben empfangen. Dieser Tausch am Kreuz, da oben steht es drin, den gehe ich nur ganz schnell durch. Wovon, von welchem Fluch uns Jesus alles freigekauft hat? Viele von euch haben das vielleicht schon mal gesehen. Es ist so wichtig zu wissen, dass aus jedem Minus am Kreuz ein Plus wird. Wenn du verflucht worden bist mit negativen Worten in deinem Leben von Ablehnung, dass du zu nichts taugst, dass du nichts wert bist und dass du nichts bringen wirst. Jesus wurde bestraft, damit wir Vergebung bekommen. Jesus wurde verwundet, damit wir geheilt werden. Jesus wurde mit unserer Sünde zur Sünde gemacht, damit wir mit seiner Gerechtigkeit gerecht gemacht würden. Jesus starb unseren Tod, damit wir sein Leben empfangen. Jesus ertrug unsere Armut, damit wir an seinem Reichtum teilhaben, steht 2. Korinther 8, 9. Jesus ertrug unsere Scham, damit wir an seiner Ehre teilhaben. Jesus ertrug unsere Ablehnung, damit wir Annahme beim Vater haben. Jesus wurde zum Fluch, damit uns der Segen zuteil werde. Jesus hat sein Leben als Schuldopfer eingesetzt, damit wir von Sklaven der Sünde zu Gottes Kindern werden. Jesus hat am Kreuz einen perfekten Tausch vollzogen und jeder, der mit Vertrauen darauf reagiert, nur der kann das erleben. Deswegen ist Vertrauen die erste Bedingung. Amen. Das zweite, da gehe ich jetzt schneller durch. Es gibt Hoffnung für mich. Zeig mir meine Uhrzeit. Du hast eine. Super. Wir sind ja da noch ein bisschen flexibel hier in der Gemeinde. Ne? Aussprechen. Ich bin so davon überzeugt, dass das Aussprechen wichtig für uns ist. In 1. Petrus 3, Vers 9, und das gilt für jeden neutestamentlichen Christen. Du kannst ja sagen, ja, Sprüche 18 ist ja im Alten Testament. Hier steht es im Neuen Testament, nicht Wolfgang? Petrus ist im Neuen Testament, stimmt's? Du weißt es, er muss es wissen. Und vergeltet nicht Böses mit Bösem oder Scheltwort mit Scheltwort, sondern im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr Segen erbt. Ich habe erst gestern so eine richtige Offenbarung von dem Vers bekommen. Und zwar der Schlüssel für mich ist das Wort erbt, hier. Erben, weil ich dachte immer, na Moment, alle Christen sind doch gesegnet mit jeder geistlichen Segnung. Es gilt doch für alle. Und ich kenne so viele, die murren und zweifeln und meckern, aber für die gilt doch Epheser 1, Vers 3 auch. Und ich habe das nicht zusammengekriegt. In dem Wort erben ist der Schlüssel. Wer den Segen erbt, heißt, der nimmt ihn in Besitz. Der Segen ist allen verheißen. Dir, jedem Einzelnen ist der Segen verheißen. Gott sagt über jeden, ich will dich segnen. Du sollst mein Erbe sein. Aber das Erbe in Besitz zu nehmen, es zu bekommen, das funktioniert nur, wenn wir segnen. im Gegenteil, segnet, weil ihr dazu berufen worden seid, dass ihr den Segen erbt. Ich glaube ganz fest, dass die Bibel hergibt, dass die Menschen, die selber gesegnet werden wollen, nur die sind, die bereit sind, Segen auszusprechen. Nur wer vergibt, dem wird vergeben. Sagt Jesus, ist eine Bedingung. Du hast keine Vergebung deiner Sünden, wenn du nicht bereit bist, den Menschen, die dich wirklich verletzt haben, zu sagen, ich segne dich, ich vergebe dir. Das sind Worte und die haben Kraft und die musst du aussprechen. Amen. Wenn du die nicht aussprichst, erbst du nicht den Segen. Wenn du nicht aussprichst, ich vergebe dir, auch wenn ich hier Schmerzen habe, ich vergebe dir. Bei allem, was du mir angetan hast, wenn du es nicht aussprichst, aussprechen ist eine Bedingung, um den Segen zu erben. Und dann sagst du, ich segne diese Person. Und segnen bedeutet, du wünschst ihr Gutes. Jesus Christus hat uns als Befehl gegeben in der Bergpredigt, segnet die euch fluchen. Betet für die, die euch verfolgen. Nicht meckert und murrt und geht zum Pastor und beklagt dich. Da ist jemand, der verfolgt mich. Du musst einschreiten. Du bist der Pastor. Nein, Jesus hat eine ganz klare Anweisung. Wenn jemand dich verfolgt, Böses, lügnerisch gegen dich redet, fang an für die Person zu beten. Segne sie. Ihr seid berufen, den Segen zu erben. Der soll dir gehören. Okay, das dritte, hungrig sein. Ganz wichtig, habe ich schon erwähnt. Jakob hat es nicht nur einmal, nicht nur zweimal, sondern immer wieder als Haltung in seinem Leben gehabt. Und ich glaube, das ist eine Grundhaltung, die die Gesegneten des Vaters haben. Selig sind, die da hungern und dürsten nach Gottes Gerechtigkeit. Du musst hungrig sein und dir muss klar sein, Gottes Segen zu haben, ist wichtiger als Geld, Reichtum, Anerkennung oder was auch immer. Ich gebe mal ein kleines Beispiel, was mir gestern so spontan kam. Du kriegst eine Erbschaft. Du erbst 30.000 Euro. Du sagst, endlich, da kann ich mir endlich dieses neue Auto kaufen, was 29.800 kostet. Weißt du, dieser Mercedes, den wollte ich schon immer haben. 29.800. Ich habe 30.000 geerbt. Du gehst am Sonntag in den Gottesdienst, du freust dich auf dein Auto, dann predigt der Pastor, geben ist seliger als nehmen. Du solltest den Zehnten dem Herrn geben. Und du gehst raus, sagst, 30.000? Hat der gerade gemeint, ich soll 3.000? 3.000 dem Herrn geben? Moment mal, hat der eine Macke, der Alte? 3.000 Euro? Ja klar, der will reich werden. Der will, dass ich das in seine Gemeinde gebe. Nee, das ist nicht der Punkt. Du kannst das von mir aus auch nach Manila schicken. Aber wenn du 30.000 erbst und Gott sagt, na mach mal was Gutes mit dem Geld, unterstütz mal ein paar Waisenkinder und du sagst, aber mein Mercedes ist mir wichtiger, dann lebst du in Habsucht. Und dann sagst du, na Gott kann mich doch trotzdem segnen. Aber ich glaube, wenn du hingehst und du kaufst dir diesen Mercedes für deine 29.800, ich glaube ehrlich, ich sage das nur unter der Bedingung, Gott hat zu dir gesprochen. Ich mache keine Regel daraus, versteht mich jetzt nicht falsch, keiner braucht ein schlechtes Gewissen. Aber wenn du hörst, dass der Herr in deinem Herzen zu dir sagt, hey, gib 3.000, wenn du das hörst, ich bin keiner, der Gesetz predigt. Ich predige auch nicht den Zehnten in einer gesetzlichen Form. Aber ich predige, dass Habsucht Götzendienst ist. Ja? Und dass der Heilige Geist immer wieder kommt und versucht, uns von Habsucht zu befreien. Und manchmal sagt er sogar, du hast 30.000 geerbt, gib sie alle. Alle 30.000. Das ist ein Test für Habsucht. Ne? Und wenn dann Gott zu dir spricht, so stelle ich mir das vor und habe ich das auch schon erlebt, und du sagst, ich kaufe mir den aber trotzdem. Jesus ist ja gnädig. Dann hast du zwar dein Auto, aber du wirst einfach nicht glücklich damit. Du wirst nicht glücklich damit. Und da ist nicht der Segen Gottes drauf. Da ist einfach nicht der Segen. Und es ist sowas anderes, habe ich einmal ausprobiert. Da hatte ich mir kleine Geschichte, damit es hängen bleibt. 1.000 Euro hatten wir angespart. Wir hatten in der Zeit, wo wir hier zur Gemeinde mit Fahrrad gefahren sind, wer weiß es noch, kein Auto mehr, weil es geklaut worden ist, Multivan, nicht versichert. Ja, vor der Seestraße geklaut, 1,5 Jahre kein Auto, Familie mit 6 oder 7 Kindern. Und dann hatte ich 1.000 Euro angespart und dachte, ich hatte schon ein Angebot, dass ich mir für 2,5 diesen roten Seat kaufen kann von einem Bruder, weil ich dachte, es ist ein gesegnetes Auto, es hat ein Missionar gefahren und ein Bruder gekauft, super Sache, wenig gefahren, ja, gesegnetes Auto will ich haben, 1.000 angespart und Silvester in diesem Jahr, ich glaube 2008, kurz bevor ich nach Südkorea geflogen bin, in 2009 dann, sagt doch der Heilige Geist zu mir, gib die ganzen 1.000 Euro als Opfer. Und ich dachte, ich werde nicht mehr. Hallo, Alter, hast du nicht verstanden, dass ich damit ein Auto kaufen will? Wisst ihr, Gottes Segen macht reich. Wenn du weißt, dass es so viel besser ist, Gottes Segen und seine Gnade mit dir zu haben, als ein Auto, dann wirst du sowas tun. Wenn du das erahnst, wie krass das ist, wenn Gott dich segnet. Und ich habe das gemacht, ohne Erwartung. Ich habe das Ding gesät, 1.000 Euro. Und ich kam aus Korea wieder, von einer 2-wöchigen Korea-Reise, mit Opfergaben von 2.700 Euro. Ich habe eine Reise gemacht, sollte auf einer Konferenz sprechen, habe im Endeffekt auf 12 Gottesdiensten gesprochen und kam mit 2.700 Euro wieder und ich konnte dieses Auto kaufen. Preis dem Herrn. Ach so, und einen Laptop hatte ich auch noch geschenkt bekommen in Korea. Genau. Ein sehr gutes. Ungefähr 800 Euro wert. Diese Haltung, ich lass dich nicht los, es sei denn, du hast mich vorher gesegnet. Ich habe mich gefragt, wir stellen uns jetzt nachher hin und ich will diese Tradition auch nicht zerbrechen, dass wir am Ende diesen Segen sprechen. Aber ich glaube, entscheidend ist, bist du hungrig danach? Und dann kann es sein, dass du mal eine ganze Nacht mit Gott ringen musst. Das ist, wo diese Bibelstelle hergenommen ist. Jakob war so hungrig nach dem Segen Gottes, dass er gesagt hat, Gott, ich lass dich heute Nacht nicht gehen, bevor du mich gesegnet hast. Ich lass dich nicht gehen. Okay, ich bin gleich durch, Marvin. Du schaffst es noch. Schläfst du schon ein, Alter? Oh Mann, vergib mir. Okay, ich gehe das alles bis 4. Ich will es nicht vorenthalten. Die letzte Minute dieser Predigt. Böses loslassen. Es gibt diese Stelle und mehrere Stellen in der Bibel. Du sollst kein Greuel in dein Haus bringen, damit du nicht gleich ihm den Bann verfällst. Ich glaube, für das Wort Haus kannst du dein Herz nehmen und du kannst aber auch deine Wohnung nehmen. Es ist tatsächlich so, dass es Möglichkeiten gibt, Dinge in dein Leben reinzuholen, die Gott verabscheut. Wenn du den Segen Gottes haben willst, aber du hast auf deiner Festplatte, wie ich letztens jemanden kennengelernt habe, 750 Gigabyte voll von Pornofilmen, dann ist es schwierig, den Segen Gottes in dein Haus reinzuholen. Ja. Aber es gibt auch Leute, auch Christen, sage ich mal nebenbei, die fahren nach Ägypten und finden das dann so toll, dass es da dieses Ankzeichen gibt und dass das ganz ähnlich aussieht wie ein Kreuz. Und dann kaufen sie sich in Ägypten ein Ankzeichen und hängen sich das an den Hals. Das ist das Zeichen fürs ewige Leben, das Ägyptische. Aber meiner Meinung nach, das hat nichts, aber auch gar nichts mit Christentum zu tun, sondern mit dem Pharaonenkult. Würde ich nicht machen als wiedergeborener Christ. Ja, ich sage jetzt nicht gleich. Aber ich zum Beispiel hatte mal in meiner Bibliothek, bevor ich Jesus kennengelernt habe, ein Buch von Aleister Crowley, einem der obersten Magier so Europas, das heißt das Buch Tod, und da wird gelehrt, wie man Tarotkarten legt und solche Dinge. Das ist nicht unbedingt hilfreich, wenn du so ein Buch in deiner Bibliothek hast. Das habe ich dann auch irgendwann festgestellt und habe es vernichtet. Nicht weiter verschenken, bitte. Solche Bücher, ja. Das heißt, es ist wichtig, sich von Dingen zu trennen, Habsucht, Götzendienst, Hurerei in deinem Herzen, aber auch Gegenstände, die Gott nicht gesegnet hat, damit der Segen Gottes auf dein Haus kommt. Und jetzt bin ich durch. Ich guck mal, kommt da noch eine Folie? Okay, nochmal die Erinnerung, wir stehen in dem Mondfeld. Wir sind umringt mit Segen. Lass uns danach ausstrecken. Noch ein Lied? Wie geht's weiter? Worship? Freude, komm, steht mal auf zusammen. Lass uns den Herrn preisen. Lass uns den Herrn zusammen preisen für diesen Segen, den er uns geschenkt hat. Wir strecken uns aus zum Himmel. Wir sagen, Papa, wir vertrauen deinen Worten. Wir sprechen sie auch aus über dich selbst, über andere. Yes, Lord. Yes, Lord. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Und wir sind hungrig. Jedenfalls einige von uns, glaube ich. Wir sind hungrig danach, dass wir mehr erleben von deiner Güte, dass sie unser Leben erfüllt. Vater, und ich bitte dich auch um die Bereitschaft, sich zu trennen von Dingen, die seinen Segensfluss verhindern. Lass uns mal zusammen im Geist beten. Halleluja. Halleluja, Jesus. Komm in deinem Segen, komm in deiner Liebe. Herr, gieß es heute Morgen aus über uns, Vater. Du hast es in Christus schon ausgegossen. Die ganze Fülle deines Segens, Herr. Herr, du hast deine Liebe schon ausgegossen. Du hast den Heiligen Geist reichlich über uns ausgegossen, Herr. Er ist ausgegossen, Vater. Vater, aber wir wollen ja nicht so blöd sein und uns nicht danach ausstrecken und den nicht empfangen, sondern wir öffnen unser Herz weit. Wir öffnen unser Herz weit, Papa. Oh,